Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen zu diesem Dossier Politik, sagt Ingo Lierheimer. Butscha. Die Menschen, die diesen Ort schon vor 2 Jahren kannten, sind wenige. Aber Anfang April 2022 bekam die kleine ukrainische Stadt eine traurige Berühmtheit. Nachdem die russischen Truppen vor den Toren Kiews gestoppt worden waren und anschließend abzogen, zeigte sich, wie brutal, wie grausam, wie unmenschlich russische Soldaten gewütet hatten.
Ich möchte, dass jede Mutter eines russischen Soldaten die Körper der Getöteten in Butscha, Irpin und Hostomel sieht. Was haben sie getan? Warum wurden sie getötet? Was tat ein Mann, der auf einem Fahrrad über die Straße fuhr? Warum wurden friedliche Menschen umgebracht?
Die Leichen lagen Tage, manchmal wochenlang einfach auf der Straße herum oder in den Autos.
Wie konnte man Frauen töten und misshandeln vor den Augen ihrer Kinder?
Sie haben alles kaputt gemacht. Ich kann nicht darüber reden.
Warum wurden Menschen auch noch mit Panzern zerdrückt nach dem Tod? Was tat ihnen die ukrainische Stadt Butscha?
Hier lagen überall erschossene Menschen, die Hände auf dem Rücken zusammengebunden.
Sie haben bewusst getötet und mit Begeisterung.
Das war ein ergriffener ukrainischer Präsident Zelensky, das waren Betroffene, das waren Augenzeugen. Viele Politikerinnen und Politiker aus aller Welt kamen nach Butscha, um ihre Solidarität zu zeigen und ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Darunter auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie sagte, das Undenkbare sei hier geschehen.
The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army.
Wir haben das grausame Gesicht der Armee Putins gesehen, so von der Leyen im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Es gibt viele Butschas in der Ukraine, aber die Stadt nahe Kiew ist zum Symbol geworden. Zum einen für Kriegsverbrechen, zum anderen für die Widerstandskraft, für den Wiederaufbau. Wir schauen heute auf diesen Ort, auf seine Bedeutung für das Land, für die Welt. Wir schauen darauf, wie Kriegsverbrechen geahndet werden können und werfen auch die Frage auf, wie Butscha durch andere politische Entscheidungen vielleicht hätte verhindert werden können. Wie immer haben wir uns also viel vorgenommen im Dossier Politik. Wie immer haben wir so gute Gäste, dass zumindest die meisten Fragen beantwortet werden sollten. Aus Kiew ist mir zugeschaltet Andrea Beer, die als ARD-Korrespondentin über die Ukraine berichtet. Hallo Andrea.
Hallo.
Und in einem Studio des Südwestrundfunks in Freiburg sitzt Klaus Hoffmann, Oberstaatsanwalt in Freiburg. Er berät seit Sommer 2022 die Ukraine, wie sie russische Kriegsverbrechen aufklären kann, ist dafür im vergangenen Jahr sehr viel im Land gewesen, rund 200 Tage. Und jetzt auf einer kurzen Stippvisite zu Hause. Danke, dass Sie in dieser freien Zeit auch noch eine Stunde für das Dossier Politik finden. Hallo, Herr Hoffmann.
Hallo und ja, sehr gerne. Viele Grüße aus Freiburg.
Sie beide sind konfrontiert mit Kriegsverbrechen, mit den Bildern, mit den Erzählungen und müssen beide in unterschiedlichen Professionen, aber eben professionell damit umgehen, als Journalistin, als Ermittler. Wie schwer ist das, Herr Hoffmann?
Die Frage kommt natürlich immer wieder. Es sind zwei Dinge. Der direkte Umgang mit Opferzeugen ist tatsächlich sehr schwierig, wenn man wirklich Zeugen hört, ihre Geschichte hört. Das muss man irgendwie verarbeiten und das fällt schon relativ schwierig. Man muss irgendeinen Ausgleich finden. Für mich selber ist, glaube ich, entscheidend, dass ich mir bewusst mache, dass ich bei der Arbeit einen kleinen Beitrag vielleicht leisten kann, um den Opfern am Ende Gerechtigkeit zu bringen. Das fängt das ein bisschen auf. Im Übrigen arbeiten wir allerdings ja primär beratend für die ukrainischen Staatsanwälte. Da haben wir jetzt nicht jeden Tag mit den Opfern zu tun. Wir hören natürlich von den Geschichten, aber es ist oft auch etwas mehr abstrakte Arbeit, die wir machen in der Beratung. Das ist sozusagen leichter verdaulich als der tägliche Kontakt mit den Opfern.
Was dir ganz ähnlich gehen wird, Andrea, aber wie sind deine Erfahrungen diesbezüglich und was hat Butscha da vielleicht auch verändert?
Also ich würde primär einfach mal sagen, dass wir alle hier unser Handwerk machen, dass wir einfach wissen, wie man Journalismus betreibt. Aber gleichzeitig, denke ich, hat jeder und jede, die hier in der Ukraine arbeiten als Journalistinnen und Journalisten, haben natürlich eine Haltung dazu. Es gibt ja immer so die Diskussion, die immer wieder aufkocht, ja, sind die Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine, sind die zu pro-ukrainisch und so weiter und so weiter. Das ist was, was man sich sicherlich immer wieder vor Augen halten muss, denn der Aggressor ist Russland und wir erleben eben jeden Tag, ich bin jetzt seit November 21 schon hier in der Ukraine und wir erleben spätestens seit dem 24.02., aber ja schon im Grunde seit 2014 die russische Aggression hier in dem Land. Ich kann sagen, dass ja seit dem 24.02.22, ich glaube, es haben in meinem Journalistinnenleben noch nie so viele Leute vor meinem Mikro geweint. Das muss ich schon sagen. Also wir sind viel unterwegs. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man ist und was für Themen man bearbeitet. Und ich für mich kann nur sagen, ich verkrafte es eigentlich ganz gut.
Auch wir in Deutschland sind zumindest indirekt ja mit dem Krieg konfrontiert. Manche mehr, manche weniger. In der Politikredaktion sind wir es eher mehr. Aus dieser Redaktion ist mit im Dossier Politik Christine Auerbach. Hallo Christine.
Hallo.
Du hast als Korrespondentin mehrmals schon im Studio Moskau gearbeitet. Vor dem Angriffskrieg, vor 2 Jahren, muss man dazu sagen. Hast Russland bereist, auch privat bereist, dort Freundschaften geschlossen. Was ist deine Beobachtung? Wie hat der Krieg diese Beziehungen, die du geschlossen hast, auch vielleicht verändert?
Ja, der hat sich sehr stark verändert. Also viele von den Freunden, die ich hatte, sind im Ausland, sind gar nicht mehr in Russland. Also alle, die irgendwie kritisch diesem Krieg gegenüber waren, sind gegangen. Und ich habe schon noch Bekannte, die dort auch noch sind, sind jetzt nicht so enge Freunde, aber ich habe immer noch versucht, den Kontakt zum Beispiel zu halten über Telefonieren, Anrufen, Schreiben. Und ich dachte da eigentlich, dass zum Beispiel sowas wie Butscha bei denen angekommen sein muss. Ich dachte, das ist jetzt der Wendepunkt. Also auch der Letzte muss es jetzt verstanden haben, was dieser Krieg ist. Aber da kam tatsächlich oft nicht viel zurück. Also da war dann eher so die Argumentation, ja, man wisse ja noch nicht, vielleicht seien das ja auch irgendwelche Theaterschauspieler, die Selenskyj da positioniert hätte. Also diese russische Propaganda, das merke ich total in diesen Telefonaten, die schlägt vollständig ein. Also die Leute, die noch da sind und die sich nicht informieren wollen, die kriegen auch von solchen Massakern zum Beispiel nichts mit oder nur das mit, was die Propaganda ihnen erzählt.
Du bist auch hier, weil wir in diesem Dossier Politik der Frage nachgehen wollen, welche Entscheidungen denn auf dem diplomatischen Feld vielleicht falsch getroffen wurden, durch welche Entscheidungen dieser Krieg insgesamt erst möglich wurde. Und da gibt es eine Abzweigung, die die Politik vor 16 Jahren nicht genommen hat, die vielleicht aber gut gewesen wäre. Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Das war 2008. Was war da los, ganz kurz?
2008, ganz kurz, gab es einen NATO-Gipfel und da stand schon mal zur Debatte, ob die Ukraine zusammen mit Georgien damals in die NATO aufgenommen werden soll. Und da gab es einen großen Streit darüber. Die USA hat das mit eingebracht, die USA waren dafür und hauptsächlich Deutschland zusammen mit anderen westeuropäischen Partnern, die waren dagegen. Angela Merkel hat sich sehr stark dagegen ausgesprochen. Und es gab dann einen Kompromiss, der tatsächlich sehr folgenschwer war. Der Kompromiss war, ja, Georgien und die Ukraine, die werden aufgenommen, aber nicht sofort. Und es wurde auch nicht gesagt, wann genau, zu welchen Umständen, zu welchen Bedingungen. Das heißt, Georgien und die Ukraine wurden aufgenommen und nicht aufgenommen. Im Endeffekt also nicht aufgenommen. Und das, sagen viele Beobachter, hat diese zwei Länder so ein bisschen im Regen stehen lassen, in einer exponierten Position.
Und das alles stellen wir in unserem neuen Politik-Podcast dar, der Die Entscheidung heißt, den du hostest und der ab Dienstag in der ARD-Audiothek sein wird und der dieses Format, das Dossier Politik, ablösen wird. Dazu später aber mehr in dieser letzten Ausgabe des Dossier Politik. Andrea Butscha, ein Vorort von Kiew. Du bist gerade extra nochmal hingefahren. Wie weit ist es eigentlich entfernt vom Zentrum Kiew?
Das ist nicht besonders weit. Das sind so 30 Kilometer, je nachdem, von wo aus man losfährt. Wir sind jetzt auch hingefahren, weil die Jahrestage anstehen, das Ende der russischen Besatzung. Und vor dem Großangriff ist Butscha eigentlich so ein Ort gewesen, wo Familien hingezogen sind, auch Irpin. Diese ganzen Orte, die uns jetzt als Tatorte bekannt geworden sind, leider, das waren einfach so Vororte für Familien. Im Grünen, auch jetzt noch. Gestern sind wir auch wieder durch Butscha gefahren und waren dort unterwegs und verabredet. Es ist wirklich sehr viel Grün. Jetzt ist auch wieder sehr viel renoviert worden, neu aufgebaut worden. Man sieht viele Häuser, die gebaut werden, aber man sieht eben auch noch die Spuren der Verbrechen. Es sind ja über 1.100 Menschen dort allein in Butscha-Region getötet worden durch die russische Armee. Also und auf eine so schlimme Weise, also verbrannt, gequält, gefoltert, vergewaltigt und so weiter, auch Kinder darunter. Und das war ein ganz normaler Vorort und wir haben dort, was auch immer wieder auffällt, eigentlich ist dort, viele sind weggegangen, das haben wir jetzt auch wieder gehört, aber die, die da sind, man ist eigentlich umgeben von Zeitzeugen, von Augenzeugen, von Menschen, die alles erlebt haben und die einem wirklich auch, je nachdem, wen man fragt, aber wenn man sich ein bisschen bemüht und die Zeit hat, die einem auch wirklich eigentlich alles erzählen.
Das ist quasi Butscha heute. Vielleicht machen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück mit deiner Hilfe, weil die Nähe zur Stadt Kiew zeigt ja auch, wie nah die russischen Truppen der ukrainischen Hauptstadt vor 2 Jahren schon waren. Kannst du uns noch mal in diesen März 2022 mitnehmen, der ja auch militärisch eine ganz andere Situation war als heute? Was war quasi die Ausgangslage für Butscha in Anführungsstrichen?
Ja, das war eine vollkommen andere Situation als heute, ganz klar. Am 24.02. sind die meisten Menschen, auch ich, durch Explosionen aufgewacht. Es hatte sich zwar, kann man im Nachhinein immer sagen, abgezeichnet und, aber es war klar, die russische Armee greift von mehreren Seiten an. Sie griff mit Raketen an, dann Panzer, dann auf dem Flughafen, auf dem nahegelegenen Hostomel sind auch Fallschirmjäger russische gelandet. Und die Ukrainer konnten die zum Glück aufhalten, denn man sagt, ja, das war die Brücke sozusagen, um weitere Truppen zu bringen, die dann eigentlich Kiew einnehmen sollten. Also man sagt ja so, Putin hätte sich vorgestellt, naja, so 3-4 Tage, dann stürzt sich die Regierung und dann erledigt sich die Sache quasi von selbst. Aber es kam dann eben anders und die russische Armee besetzte eben diese Vororte von Kiew, die so nah sind. Und jedes Mal, wenn ich dorthin fahre, dann merke ich einfach wieder, wie nah sie eigentlich schon waren. Und es gibt ja noch diese berühmte Brücke damals von Irpin, das ist auch einer der Vororte, sehr, sehr umkämpft, war sehr zerstört, wurde sehr stark bombardiert. Und die Ukrainer selber haben dann diese Brücke gesprengt. Und die Menschen haben versucht, eben durch dieses Nadelöhr konnten sie eigentlich nur in Richtung Kiew fliehen. Also es waren sehr heftige Kämpfe, es waren überall große Checkpoints, die erst neulich auch abgebaut wurden oder stillgelegt wurden, in Anführungszeichen. Und man hat ja tatsächlich die große, große Befürchtung gehabt, dass es der russischen Armee tatsächlich gelingen könnte, die Kiew Richtung Kiew einzunehmen. Und dann gab es, wahrscheinlich erinnern sich viele auch an diesen ungefähr 60 Kilometer langen Konvoi der russischen Armee, der dann eben gestoppt werden konnte. Die Ukrainer haben da alles Mögliche militärisch veranstaltet, zum Beispiel einen Damm gesprengt, dann wurde alles überschwemmt, man hat das auch monatelang gesehen. Und dann konnten eben die Russen an dieser Stelle aufgehalten werden. Kiew wurde nicht eingenommen, Kiew konnte verteidigt werden. Aber diese wenigen Wochen, das muss man auch immer wieder sich klar machen, diese wenigen Wochen haben gereicht, um so viele Menschen zu töten, zu foltern, umzubringen und eine unendlich große Zerstörung zu hinterlassen.
Und du hast ja auch schon einige dieser Gräueltaten benannt. Wir haben sie vorhin auch in der Schilderung von Augenzeugen schon gehört und auch von Präsident Zelensky, der erwähnt hat, dass Menschen mit Panzern zerquetscht wurden, nachdem sie schon tot waren und vieles andere mehr. Menschen, die in Massengräbern gefunden wurden, mit auf den Rücken gefesselten Händen. Herr Hoffmann, es gibt in diesem Krieg ja keinen Mangel an Beweisen. Im Gegenteil, die Ermittler, die drohen ja quasi in der Flut der Bilder, Dokumente und Augenzeugenberichten ja fast schon unterzugehen. Nehmen Sie uns mal kurz mit, wie ordnen Sie, wie priorisieren Sie die Ermittler?
Ja, also das ist sicherlich eines der ganz großen Probleme, dass dieser Krieg sehr stark dokumentiert ist, dass es unglaubliche Mengen an Beweisen gibt und das ist eine unserer Kernaufgaben gegenüber den ukrainischen Kollegen ist, sie da zu unterstützen bei der Sammlung, Sichtung und Analyse. Ein ganz großes Thema ist natürlich auch die entsprechende IT-Infrastruktur aufzubauen, weil händisch, manuell kann man mit diesen Massen an Beweismitteln nicht umgehen. Wie gesagt, es sind für mich immer 2 Punkte. Das eine ist natürlich schon der positive Aspekt für die Strafverfolgung, dass wir doch sehr viel Material haben. Es gibt unzählige Videoaufnahmen. Wir kennen den einen Fall aus Hostomel, wo schon am 2. Tag der Invasion russische Truppen auf Zivilisten geschossen haben. Allein das ist auf mindestens 5 oder 6 Kameras von Supermärkten und Nachbarhäusern aufgezeichnet. Wir haben Drohnenaufnahmen, wir haben Handydaten. Also wirklich als Strafverfolger muss ich sagen, eine relativ gute Ausgangslage. Aber tatsächlich die Masse ist ein großes Problem. Und da versuchen wir einfach, den Ukrainern unter die Arme zu greifen, wie man am besten damit umgeht, das zu sichern, auch so zu sichern, dass es auch noch in Jahrzehnten möglicherweise für Strafverfahren genutzt werden kann. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber auch mit der Masse einfach umgehen zu können, das in Datenbanken einzuspeisen, Verknüpfungen auch finden zu können zwischen Einheiten, die vielleicht in Butscha waren und später in einem anderen Ort dieselben Verbrechen wieder begangen haben. Und vielleicht abschließend noch ein Punkt, das sind zwei unterschiedliche Richtungen, in die man gucken muss. Reden wir sozusagen über Strafverfahren bezogen auf einzelne Soldaten, dann ist das zum Teil ein bisschen einfacher, weil wir dort eben mit diesen eben angesprochenen Beweismitteln relativ weit kommen. Wenn es darum geht, die Kommandoebene oder auch irgendwann die politische Führungsebene vor Gericht zu stellen, dann wird es natürlich deutlich schwieriger, weil da brauche ich andere Arten an Beweisen, andere Arten von Aussagen. Und das wird sicherlich noch ein langer Weg werden, um das, sage ich mal, gerichtsfest zu machen.
Jetzt haben Sie gerade Hostomel angesprochen, dann greife ich das doch auch gleich gerne auf. Auch ein Vorort von Kiew, wo auch der Flughafen war, bis zu dem russische Truppen damals gekommen sind und der heftig umkämpft war. Und Sie haben erwähnt, dass es da viele Überwachungskameras gab an einem Supermarktplatz, wo ein russischer Kommandeur seine Soldaten angewiesen hat, auf Zivilfahrzeuge zu schießen. Wir haben auch einen Bericht davon, nämlich einen Augenzeugenbericht, und der klingt folgendermaßen. Wir spielen mal kurz ein.
Hier standen die russischen OMON-Truppen. Aus dem Wald haben sie die Autos beschossen, die vorbeifuhren. Dabei sind viele umgekommen, Zivilisten. Sie haben einfach Jagd auf Menschen gemacht. Da, auf der Seite, da standen sie.
Also das ist ein Augenzeuge, der nochmal die Szenerie vor Augen führt tatsächlich. Was wird aus solchen Zeugenberichten, was wird aus Ermittlungen im Fall Hostomel zum Beispiel?
Der Fall Hostomel ist insoweit besonders, dass unter den Opfern ein Deutscher ist, der überlebt hat, aber angeschossen worden ist. Da zeigt sich jetzt, dass es zum einen in der Ukraine aktuellen Verfahren gibt, bereits im Gericht in Irpin, aber auch die deutsche Generalbundesanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat. Nach dem Weltrechtsprinzip können sie auch Taten im Ausland verfolgen, hier sowieso, weil auch ein Deutscher betroffen ist. Tatsächlich werden also auf beiden Seiten, in Deutschland wie auch in der Ukraine, jetzt solche Aussagen gesammelt und dann eben in ein Verfahren geführt. Den Punkt, den ich eben gemacht habe, zeigt sich hier vielleicht auch nochmal ganz deutlich. Es ist jetzt das eine, die Täter vor Ort zu identifizieren. Das ist anhand dieser Videobilder relativ gut möglich, einzelne Täter, auch den Kommandeur vor Ort zu ermitteln und damit möglicherweise irgendwann vor Gericht stellen zu können. Die Frage ist natürlich langfristig, kann man solche Taten wie in Hostomel oder auch in Butscha nicht nur dem Täter vor Ort zur Last legen, sondern auch einer höheren Führungsebene. Das ist die deutlich schwierigere Aufgabe, weil wir eben eine ganz andere Art von Beweisen brauchen, um zu sagen, ein General, der für den gesamten Militärbezirk rund um Kiew zum Beispiel verantwortlich war, dass er auch für diese Taten einzelner Soldaten zur Verantwortung gezogen werden können.
Jetzt müssen wir ganz kurz noch mal zwei Schritte zurückgehen. Sie haben es zwar schon mal anklingen lassen, aber ich will nicht, dass es so im luftleeren Raum stehen bleibt. Sie ermitteln ja nicht selbst, sondern Sie sorgen als Berater letztlich für die Infrastruktur, um Kriegsverbrechen verfolgen zu können. Was heißt das?
Genau, also ich bin Teil eines internationalen Beraterteams, die sogenannte Atrocity Crimes Advisory Gruppe. Ich selber habe einen Vertrag mit der Georgetown-Universität in Washington. Unsere Aufgabe ist wirklich sehr breit gefächert. Wir versuchen zum einen juristisch zu beraten, den Kollegen das Handwerkszeug juristisch mitzugeben. Was ist ein Kriegsverbrechen? Wie ermittle ich einen Völkermord? Aber dann eben auch die praktische Seite mitzubearbeiten. Wie gehe ich mit solchen Zeugen um von schweren Taten, die traumatisiert sind? Da muss ich einfach anders mit umgehen, als wenn ich einen Zeugen eines Ladendiebstahls oder so befrage. Kernaufgabe ist aber eben auch zu schauen, wie können wir am Ende es ermöglichen, dass die Führungsebene, vielleicht auch die politische Führungsebene in Moskau, zur Verantwortung gezogen werden kann. Und da bauen viele von unseren Kollegen eben auf früheren Erfahrungen auf. Ich selber war ja 5 Jahre im Jugoslawien-Tribunal, und so sind eigentlich alle unsere Kollegen schon ausgestattet mit Erfahrung an internationalen Gerichten, die ja immer primär sich auf Führungspersönlichkeiten bezogen haben. Und das versuchen wir mit einzubringen in unsere Arbeit.
Wie ist es, während eines Krieges Kriegsverbrechen zu ermitteln?
Ja, ich glaube, man muss nochmal unterscheiden. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Butscha reden, die Andrea hat es eben ja auch schon erwähnt, Die russische Besetzung in diesen Vororten von Kiew zum Beispiel hat ja nur einige Wochen angedauert. Dann sind die Russen abgezogen oder auch vertrieben worden. Dann habe ich direkten Zugang, zumindest nach einigen Wochen, zu den Tatorten, zu den Zeugen, kann natürlich viel besser dokumentieren. Viel schwieriger ist es für Kollegen, mit denen wir auch kooperieren und die wir auch beraten, zum Beispiel aus den Bereichen Donetsk, Luhansk, die eben aktuell immer noch keinen Zugang zu den besetzten Gebieten haben und trotzdem versuchen, dort Sachen zu ermitteln, zu beweisen. Das ist sozusagen unter den Bedingungen deutlich schwieriger, weil es eben den direkten Zugang zu den Tatorten nicht gibt. Und gleichzeitig, und das ist gerade natürlich in Frontnähe nochmal ganz anders, einfach der tägliche Beschuss durch die russische Armee einfach das tägliche Arbeiten deutlich erschwert.
Jetzt haben Sie schon Donetsk, Luhansk angesprochen und ich habe vorhin ja schon mal erwähnt, es gibt viele Butschas in der Ukraine und es gibt sie ja auch schon lange. Wir reden jetzt von dem Zeitraum von vor 2 Jahren, als der russische Angriffskrieg begann, aber tatsächlich sind die Russen ja schon länger im Land. Andrea, wie viele Butschas macht man aus in der Ukraine, wenn man das so flapsig sagen kann?
Sehr viele, würde ich sagen. Ich würde mich ein bisschen davor scheuen, das direkt auch so zu vergleichen. Das ist auch wie Butscha, denn die Situationen sind einerseits natürlich schon anders gelagert, weil Butscha schon diese enorme Brutalität aufweist und diese Masse einfach an Toten. Und in Butscha ist, glaube ich, das Besondere, warum das auch weltweit so eine Symbolkraft entwickelt hat, weil das vor allem auch das erste Mal war, dass klar wurde, was in den besetzten Gebieten seit dem russischen Großangriff läuft. Also die Deokkupation, die war eben da zum ersten Mal so richtig offensichtlich und viele erinnern sich bestimmt, Selenskyj, den Präsidenten haben wir vorhin gehört, sein Gesicht damals, sein Gesicht, das war so gezeichnet von diesem Eindruck und ich muss sagen, ich glaube, die meisten oder alle vielleicht, die da waren, haben ihm das auch abgenommen. Das war so ein Schock, dieses Butscha, obwohl wir, um auf die Frage zu kommen, natürlich schon lange wissen, was in den besetzten Gebieten rund um Donetsk und Luhansk bis zur Großinvasion gelaufen ist. Denn der Austausch, das ist ja viel durchlässiger gewesen, als man sich das immerhin so vorstellt. Viele haben ja noch Familie, es gab viele oder gibt noch immer viele Binnenflüchtlinge, die Kontakte nach Donetsk haben, zum Beispiel, das ist ja eine Millionenstadt bis heute. Und es war immer klar, man muss vorsichtig sein, was man auf dem Handy hat. Man muss aufpassen, was man dabei hat. Und es ist einfach so, dass die Leute dort willkürlich von der Straße verschwunden wurden. Und das haben auch viele Regierungsorganisationen dokumentiert. Und es sind bis heute Menschen verschwunden, die schon seit damals weg sind, wo man gar nicht weiß, wo diese Zivilisten sind. Aber das Ausmaß dieser Verbrechen, also diese schiere Masse an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, an Kriegsverbrechen, und so weiter und so weiter. Die gibt es in der Ukraine leider jetzt eben häufiger. Zum Beispiel Izium ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Beispiel in der Region Kharkiv. Als wir dort waren, wurden über 400 Leichen exhumiert, die in einem Wald begraben waren. Und die waren auch nur deswegen in dem Wald begraben, weil die Russen das sozusagen erlaubt hatten während der Besatzung, dass die nicht einfach rumliegen. Denn die Friedhöfe sind meistens vermint in den besetzten Gebieten. Das machen die Russen sehr häufig. Und dann kann man die Leute einfach nicht begraben. So wie in Butscha mussten die Leute erstmal im Garten begraben werden, wenn sie die Leichen überhaupt bekommen haben von ihren Angehörigen. Und zurück nach Izium, da hat man einfach gesehen bei der Exhumierung, die Menschen hatten die Hände auf dem Rücken zusammengebunden bekommen. Das habe ich selber gesehen. Und was ganz beeindruckend war, es war auch ein Massengrab von Soldaten dabei. 17 Soldaten waren dort drin. Das wurde akribisch alles dokumentiert. Der Staatsanwalt aus Kharkiv war da der Zuständige. So die Vorarbeit gemacht. Der Klaus kann das viel besser erklären, was da genau gemacht werden muss. Aber das hat ziemlich lange gedauert. Und dann stand hinter einem Baum, stand ein Mann. Und dann habe ich, weil das hat ziemlich lange gedauert. Ich meine, 400 Leichen exhumieren, das macht man auch nicht mal kurz. Und dann bin ich hingegangen und habe ihn gefragt, wer sind Sie oder was machen Sie? Und dann sagt er, meine Nachbarn sind weg. Und ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich gucke jetzt mal, ob die hier vielleicht dabei sind. Also das war so ein tiefer Eindruck für mich. Das heißt, die Menschen sind auch alle Zeugen und haben ein riesiges Trauma erlebt. Und dann noch vielleicht ein Satz zu Cherson, auch nach dem Ende der Besatzung. Wir waren in den Foltergefängnissen mit den Leuten, die gefoltert wurden. Elektroschocks, sie müssen hungern, dann die Angehörigen werden nicht befragt. Und alle haben diese Systematik beschrieben, die eben mit unter Beteiligung der russischen Geheimdienstler des FSB gefoltert wurden. Also da gibt es sehr, sehr viele Momente als Journalisten, die wir einfach als Geschichten gemacht haben und die dann eben in den Gebieten, die dann nicht mehr besetzt waren, möglich waren, zum Glück. Aber natürlich auch von der Systematik her ähnlich wie Butscha, würde ich sagen.
Und diese Traumata, von denen du erzählst, die sind dann auch nicht weg, wenn die Fassaden wie in Butscha, und du hast das ja auch vorhin beschrieben, schon wieder stehen. Meine Gäste im Dossier Politik sind weiter unsere ARD-Korrespondentin in Kiew, Andrea Beer, der Freiburger Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann, der die Ukraine bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen berät, und Christine Auerbach aus der Politik. Redaktion des BR, mit der wir in diesem Dossier Politik der Frage nachgehen werden, welche politischen Entscheidungen anders hätten fallen können oder müssen, um Butscha, Irpin, um diesen Krieg insgesamt zu verhindern. Andrea Beer in Kiew. Was hat Butscha in der Ukraine bewirkt? Damals haben Russen und Ukrainer, so heißt es, oder so wissen wir ja, noch miteinander gesprochen, vielleicht auch verhandelt. In der Retrospektive heißt es vielmals, Butscha hätte weitere Gespräche unmöglich gemacht.
Ja, das wird hier auch gemeinhin oft so gesagt. Und man hat eben zeitgleich auch gesehen, dass es kein Spaziergang wird, in Anführungszeichen, für die Russen. Das heißt, die Vorstellung der russischen Seite, man kann mal kurz die Ukraine platt machen, die hat ja nicht funktioniert. Und das hat die Ukraine eben auch schnell gesehen. Dann oder mit der Zeit dann auch gesehen, dass es möglich ist, sich zu wehren, das abzuwehren. Und das hat sicherlich auch mit einer Rolle gespielt. Aber nach Butscha, und das war ja nicht nur Butscha, das ist eben auch jetzt für uns dieser Symbolort, aber es gibt dann noch einige Orte da in der Gegend, bei denen das ganz genauso war. Und dann war einfach klar, also da können wir uns auf nichts einlassen. Und vor allem, da spielt ja auch immer der Gedanke mit an die vergangenen Jahrzehnte, muss man sagen. Denn man kann ja eigentlich sagen, seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991, der Unabhängigkeit von der Sowjetunion, hat sie sich erwehren müssen ihrer Unabhängigkeit gegenüber dem Einfluss von Russland, auch im eigenen Land. Also innerhalb der Ukraine gab es auch pro-russische Politik, die natürlich zu schwierigen Situationen geführt hat. Aber ein Datum spielt da vielleicht auch noch eine wichtige Rolle in der Retrospektive. Das ist das Jahr 1994, als die Ukraine die Atomwaffen auf ihrem Territorium abgegeben hat, um im Gegenzug, es klingt aus heutiger Sicht vollkommen absurd, Schutz zu bekommen, unter anderem von den USA und von Russland. Und die Ukraine hat eben eine lange, lange, lange Zeit der Negativerfahrungen mit Sicherheit, Sicherheitsabkommen, Sicherheitszusagen. Und da war einfach ein Moment klar, dass sie gesagt haben, nein, wir können jetzt hier keine Verhandlungen machen, denn auf der gleichen Zeit werden wir ja sowas von angegriffen, werden wir ja von der russischen Armee, sollen wir vernichtet werden als Land, als Nation, als Identität und so weiter. Und deswegen gab es da dann auch keine weiteren Gespräche mehr.
Aufgrund der Gräuel, die man in Butscha und in anderen Orten auch festgestellt hat, Herr Hoffmann, wie viele Kriegsverbrechen sind denn eigentlich dokumentiert seit 2022? Gibt es da eine Zahl?
Ja, es gibt die Zahl der bisher registrierten Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen. Die liegt mittlerweile bei über 120.000 Ermittlungsverfahren in der Ukraine. Ist eine unvorstellbare Summe, die aber so das Ausmaß natürlich zeigt. Da wird sicherlich an der einen oder anderen Zahl vielleicht noch ein bisschen korrigiert werden müssen, aber die Grundrichtung ist einfach klar. Es sind unvorstellbare Massen an Verbrechen passiert. Und da ist richtig, Butscha ist da nur ein Beispiel mit sehr vielen Verbrechen. Aber es gibt allein auch in der Umgebung von Kiew zahlreiche Orte, wo das ähnlich passiert ist. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, erstens hat der Krieg 2014 begonnen, also auch dort sind ja im Donbass, auf der Krim schon Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden, registriert worden. Und wir haben, auch wenn das natürlich hier in den Medien mittlerweile nicht mehr so präsent ist, jeden Tag weiterhin massive Angriffe auf zivile Infrastruktur, auf Zivilisten. Da werden Bauern auf ihren Feldern irgendwie von Drohnen erschossen. Wir haben es letztens wieder gehabt, dass die Bomben in Odessa in Wohngebäude eingeschlagen sind. Auch dort etwas, was wir immer wieder sehen, sehr pervers eigentlich, zeigt, wie die russische Führung hier arbeitet. Odessa war das Beispiel, eine halbe Stunde nach dem ersten Raketenangriff kommt eine zweite Welle auf dasselbe Gebäude, wenn ganz klar ist, dass auch die Rettungskräfte, die Helfer vor Ort sind und es dann weitere Tote, insbesondere unter den Ersthelfern gibt. Das ist auch etwas, was die Russen immer wieder in verschiedenen Orten machen. Und da zeigt eben die Zahl 120.000 und mehr. Ermittlungsverfahren zeigt einfach ungefähr das Ausmaß dessen, was die Ukraine aufarbeiten müssen in Zukunft.
Diese Zahl ist ja wirklich unglaublich. Vielleicht können Sie uns da noch helfen, die ein bisschen besser zu verstehen, indem man sie vielleicht ein bisschen kategorisiert. Also welche Fälle sind es denn vor allem, welche sind am häufigsten? Wie müssen wir das einordnen?
Die Frage lässt sich tatsächlich nicht ganz so einfach beantworten, weil das Verfahrensregister noch relativ an sehr Kerndaten hängt. Das ist noch nicht sehr aufgeschlüsselt. Also man kann im Augenblick tatsächlich nicht nach verschiedenen Verbrechensarten aufschlüsseln. Von daher kann man da statistisch im Augenblick nicht genau sagen, das sind so und so viele Verfahren wegen Angriffen auf die Zivilbevölkerung oder so und so viele Sexualverfahren. Was ich sagen kann, ist schon, dass, das hat die Andrea auch angedeutet, dass sich in den vielen Gebieten die Systematik immer wiederholt. Also es kommt zum einen zu massenhaften Erschießung von Zivilisten, das ist ein sehr häufiger Fall. Es kommt zur Verschleppung von Zivilisten. Es sind, das hat sie auch erwähnt, wirklich auch seit dem Beginn der Großinvasion, ich glaube, noch einige tausend Ukrainer Zivilisten verschwunden, verschleppt, über deren Schicksal man gar nichts weiß. Es gibt unzählige Sexualverbrechen. Da ist es allerdings so, dass bisher die Anzeigebereitschaft noch nicht sehr groß ist. Also da gibt es noch sehr viel Vorbehalte, sehr viel Schamgefühle. Wir kennen das auch aus dem nationalen Kontext. Da sind die offiziellen Zahlen noch relativ gering. Aber wie gesagt, da ist, denke ich, die Dunkelziffer sehr hoch. Und das setzt sich fort. Wir kennen die Verschleppung der Kinder. Da ist ja auch die Rede von mehreren tausend Kindern, die verschleppt worden sind, irgendwo nach Russland. Also wir sehen leider so eine riesen Bandbreite an Verbrechen gegenüber Zivilisten.
Ermitteln denn Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine auch ukrainische Kriegsverbrechen?
So ist unser Eindruck und auch die Aussage, die uns die Kollegen gegenüber machen. Ja, wir haben auch von Anfang an immer sehr klar gemacht, grundsätzlich müssen Kriegsverbrechen aller Art, egal von wem, aufgeklärt werden. Nach allem, aber was wir selber sehen, sind es absolute Einzelfälle, die in keinem Verhältnis stehen, die aber auch von der ukrainischen Seite durchaus ernst genommen werden und auch ermittelt werden. Aber vielleicht auch in dem aktuell laufenden Krieg natürlich verständlich nicht sehr öffentlich gemacht werden.
Jetzt gibt es erste Fälle vor Gericht, wie Sie mir erzählt haben. Es sind, glaube ich, nicht besonders viele. Vielleicht können Sie gleich noch sagen, wie viele es sind. Aber wenn ich jetzt nochmal die Zahl von 120.000 Ermittlungsverfahren nehme, die können gar nicht alle vor einem Gericht landen oder doch? Braucht es dafür ein Sondertribunal? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Nach meinen Informationen gab es bislang in den letzten 2-3 Jahren um die 80 Verurteilungen bislang wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Zu einem gewissen Anteil gegen sozusagen inhaftierte russische Soldaten, zu einem größeren Teil in Abwesenheit. Ihre Frage nach der Perspektive für die 120.000 Ermittlungsverfahren, das ist natürlich sehr berechtigt. Das kann man im Augenblick überhaupt nicht absehen, welche Verfahren irgendwann mal vor Gericht landen werden. Ich sehe jetzt auch nicht, dass wir am Ende tatsächlich auf diese Zahl von 120.000 Gerichtsverfahren kommen werden. Man muss natürlich auch sehen, es liegt nahe, dass viele der individuellen Täter, der einfachen Soldaten, die vielleicht Verbrechen zum Beispiel in Butscha begangen haben, an anderer Front längst gestorben sind im Krieg. Also da wird man möglicherweise gar keinen Täter mehr haben. Das wird vielleicht auch die Zahl der tatsächlichen Gerichtsverfahren beeinflussen. Aber vielleicht abschließend auch die Erfahrung Kroatien-Bosnien zeigt, dass über mehrere Jahrzehnte diese Verfahren dann vor Gericht anhängig sind, die Kollegen in den Ländern beschäftigen werden. Und das wird in der Ukraine nicht anders sein. Das wird eine sehr, sehr lange Aufgabe sein, das aufzuarbeiten. Letzter Hinweis auf das Sondertribunal. Da muss man gucken, wenn über das Sondertribunal gesprochen wird, dann bezieht sich das meistens nur auf den Tatbestand der Aggression, also des Angriffskrieges, weil aus bestimmten Gründen derzeit der Strafgerichtshof in Den Haag für den Angriffskrieg keine Zuständigkeit hat. Und daher drängt die Ukraine sehr darauf, dass es ein eigenes Sondertribunal gibt, das sich mit der Aggression befassen würde. Das wiederum ist allerdings ein reines Führungsverbrechen. Also das kann dieser Tatbestand kann nach internationalem Recht eigentlich nur von der obersten Führungsriege begangen werden. Da sprechen wir vielleicht am Ende von maximal 10, 15, 20 Personen, die da überhaupt in Frage kommen.
Und dass es einen langen Atem braucht, das haben Sie selbst erlebt. Sie haben 2005, glaube ich, angefangen für Den Haag zu arbeiten. Und erst vor knapp einem Jahr gab es unter anderem ein Urteil gegen den Chef des serbischen Geheimdienstes, gegen den Sie damals ermittelt haben. Das ist zwar ein besonderer Fall, weil der auch mehrmals durch die Instanzen ging, aber trotzdem hat man ja auch andere Fälle, die sich wirklich über Jahre hinziehen. Andrea, das führt mich zu der Frage, wie sehen die Menschen in der Ukraine das, dass schon während des Krieges auch dieser versucht wird aufzuarbeiten? Es gibt ja auch den Spruch, den Krieg gewinnt man nicht mit Anklageschriften, aber warum ist es dann wichtig, ein Tribunal zu schaffen und auch vielleicht zu versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen?
Weil das einfach nicht so stehen gelassen werden kann. Und das kann auf gar keinen Fall so hingenommen werden. Wenn Zehntausende, Hunderttausende Menschen vergewaltigt werden, gefoltert werden, sie verlieren ihr Zuhause, vergessen wir nie die besetzten Gebiete, wo viele Menschen ihr Zuhause, ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, kaputt gebombt worden, zerschossen worden ist. Sie haben ihre Möbel nicht mehr, sie haben ihre Dokumente nicht mehr, sie haben nichts mehr, ihre Fotoalben nicht mehr, nichts mehr. Also man kann das einfach nicht hinnehmen. Und das ist natürlich auch Teil der Beweisführung sozusagen, dass Russland falsch liegt und dass man in der Ukraine auf dem richtigen Weg ist. So wird das natürlich schon emotional auch empfunden. Die Leute hier haben natürlich sehr gut verstanden, dass das ein sehr wichtiger Teil ist, diese Sachen zu dokumentieren. Denn wenn wir irgendwo hinkommen in rückeroberte Gebiete, also es ist für uns natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wir müssen sehr behutsam mit den Leuten auch sprechen, weil wir können jetzt nicht sagen, hey, erzähl doch mal, wie war das, als du vergewaltigt wurdest? Also so gehen wir natürlich auch nicht vor. Aber wie ich merke immer wieder, dass wir in diesen Gebieten eine große Offenheit haben, wenn wir das entsprechende Feingefühl mitbringen. Die Leute wollen darüber reden. Sie zeigen uns alles. Manchmal zeigen sie uns viel zu viel, dass wir sagen, hey, nee, das werden wir bestimmt nicht öffentlich machen. Aber natürlich ist es für uns, für den Hintergrund wichtig. Ihr ganzes Zuhause ist zerstört worden und was auch immer eine ganz große Rolle gespielt. Das sieht man zum Beispiel am Thema Mariupol. Mariupol war ja wirklich eine tragische Angelegenheit, weil die Russen das ja wirklich platt gemacht haben. Viele Menschen aus Mariupol konnten irgendwie fliehen, obwohl das die russische Seite verhindert hat, die Menschen genötigt hat, sozusagen durch die Situation vor Ort nach Osten zu gehen, nach Donetsk, nach Russland und so weiter. Und es gibt wirklich bis heute Menschen, die auf die abenteuerlichste Weise aus den ukrainisch kontrollierten Gebieten nach Mariupol gehen. Ich habe jetzt neulich mich mit einer Frau unterhalten, letzte Woche. Dann sagt sie, ah ja, meine sowieso Freundin, die kommt jetzt zurück aus Mariupol. Dann sage ich, was? Also es ist immer noch möglich, aus den besetzten Gebieten zu gehen. Aber warum geht sie hin? Sie wollte nach ihrer Wohnung schauen. Das ist ein Riesenthema. Was machen die mit meiner Wohnung? Kriege ich dafür eine Entschädigung und so weiter? Also diese Aufarbeitung der Verbrechen, die findet ja nicht nur vor Gericht oder in einem Gerichtssaal statt, sondern das hat ja eine Signalwirkung in die Gesellschaft, die natürlich noch auch mit Psychologen und mit Bildungsprogrammen und allem drum und dran ergänzt werden muss. Denn man sagt immer, hier in der Ukraine brauchen eigentlich die meisten Menschen jemanden für ihre seelische Gesundheit.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann unterstützt der Staat, also die Ukraine, diese Aufarbeitung massiv.
Ja, das macht er schon. Inwieweit das dann erfolgreich ist, ist die andere Frage. Denn es gibt so viele Baustellen in der Ukraine. Also nehmen wir einfach jetzt die letzten paar Wochen, seit Silvester, seit Neujahr. Ständig werden die Menschen beschossen. Dann läuft's wirklich schlecht militärisch an der Front. Avdiivka wurde eingenommen im Osten durch die Russen. Das war ein sehr, sehr großes, schwieriges Thema. Außerdem rücken die Russen vor. Wir waren jetzt in Liman, in der Gegend Liman im Osten des Landes, im Donbass. Auch da rücken die Russen wieder vor. Nichts ist wieder aufgebaut. Also die Leute haben dermaßen viel zu verarbeiten und überhaupt irgendwie weiterzuleben, sich nicht aufzugeben, zu sagen, nein, wir machen weiter oder vielleicht doch das Land noch zu verlassen, ist ja auch immer noch eine Option, wenn das so lange dauert, man Kinder hat und so weiter. Und dann das Thema Mobilisierung. Wie kann der Staat die jungen Männer dazu ermutigen oder zu motivieren, ich sag's mal brutal, zu sterben? Denn das bedeutet es, wenn man in die ukrainische Armee eintritt. Also all das sind Themen, die ja auch alle gleichzeitig und parallel sind. Und ob jetzt jeder da so im Einzelnen verfolgt, was da vor Gericht läuft, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich ist es trotzdem enorm wichtig, weil man das einfach auch dokumentieren muss. Und so wie in Bosnien vom Internationalen Strafgerichtshof ist das irgendwann das Gedächtnis eines Landes, das Gedächtnis der Ungerechtigkeit.
2 Jahre nach der Entdeckung der Gräuel von Butscha sprechen wir im Dossier Politik darüber, wie Kriegsverbrechen geahndet werden können und wollen gleich auch die Frage beantworten, welche politischen Entscheidungen Butscha ja diesen Krieg vielleicht hätten verhindern können. Wir haben in diesem Dossier Politik schon gehört, es gibt viele Butschas in der Ukraine, viele Orte, an denen Gräueltaten der russischen Soldaten dokumentiert sind. Nach deren Entdeckung in Butscha sprach der ukrainische Präsident mit klarem Hintergedanken eine Einladung aus an zwei ehemalige Staats- bzw. Regierungschefs von Frankreich und Deutschland.
Heute sind 14 Jahre vergangen seit dem NATO-Gipfel in Bukarest. Ich lade Frau Merkel und Herrn Sarkozy ein, Butscha zu besuchen, um zu sehen, zu was die 14 Jahre der Politik der Zugeständnisse an Russland geführt haben, damit Sie mit eigenen Augen die gefolterten Ukrainerinnen und Ukrainer sehen. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir verurteilen nicht den Westen. Wir verurteilen nur die russischen Einheiten, die das unseren Bürgern angetan haben. Und diejenigen, die ihnen das befohlen haben. Aber wir haben das Recht, hier über die Unentschlossenheit zu reden, die Butscha, Hostomel, Charkiw und Mariupol möglich gemacht hat.
Christine Auerbach aus der BR-Politikredaktion ist mit in diesem Dossier Politik. Wir haben dich schon ganz am Anfang gehört. Du beschäftigst dich schon lange mit Russland, warst als Korrespondentin mehrmals im Studio in Moskau und bist eine der beiden Hosts unseres neuen Politik-Podcast Die Entscheidung. Den gibt es Dienstag nach Ostern in der ARD-Audiothek. Und in der ersten Staffel geht es genau um diese Verbindung, die Selenskyj gerade angesprochen hat. Butscha, Bukarest. Du hast schon kurz erklärt, was da 2008 war. War dieser Gipfel eine Wegmarke und für wen?
Ich würde sagen, der war auf jeden Fall eine Wegmarke. Man weiß natürlich nicht, wie Putin reagiert hätte, wenn da das Ergebnis anders ausgefallen wäre. Aber es war auf jeden Fall eine Wegmarke in der Position der Ukraine. Ich sage noch mal ganz kurz, was da passiert ist. Die Ukraine stand zur Debatte, ob die Ukraine aufgenommen wird in die NATO. Und die NATO hat einen Kompromiss geschlossen. Sie hat gesagt, ja, wir nehmen das Land auf, aber nicht sofort. Und sie haben gleichzeitig aber nicht gesagt, wann, wo und wie. Das heißt, de facto war es eine Nichtaufnahme. Eigentlich. Und stellt sich natürlich die Frage, ja, was hat das mit der Ukraine gemacht? Was hat das auch mit Russlands Position gemacht? Weil man hat sofort gemerkt, auch bei diesem Gipfel schon, Präsident Putin ist nicht amused, sage ich es jetzt mal ein bisschen flapsig, über diese Entscheidung. Obwohl die NATO ja eigentlich nichts entschieden hat, hat er sofort gesagt, wenn sich die NATO weiter ausweitet, näher an die russischen Grenzen, dann sieht er das als Bedrohung. Und ich habe zum Beispiel ein Interview gemacht mit zwei verschiedenen Experten, die dieses Ergebnis dieses Gipfels sehr unterschiedlich einordnen. Wir hören das erste Mal Stefanie Babst, die war bis 2020 die ranghöchste Deutsche im NATO-Generalsekretariat. Sie war auch damals auf diesem Gipfel mit dabei und sie sagt ganz klar, die deutsche Russlandpolitik und auch das Zögern Deutschlands bei dieser Frage, soll die Ukraine der NATO beitreten, das war ein Fehler.
Wir haben sehr, sehr lange an der Vorstellung festgehalten, Putin ist zwar kein Demokrat, er kommt aus dem FSB, er verwandelt das Land vor unseren Augen in ein autoritäres Regime, aber irgendwie können wir dieses Russland managen. Wir müssen nur lange genug immer auf die Russen einreden und ihnen Angebote machen, also Kooperationsangebote.
Also sie sagt ganz klar, der Westen hatte einen Fehler in der Wahrnehmung von Putin. Das ist ihre Meinung. Ich habe auch die Gegenmeinung dazu. Diese Meinung kommt von Christoph Heusken. Er war ja sehr lange Merkels sicherheitspolitischer Berater. Er war damals auch in Bukarest bei dem Gipfel mit dabei. Er ist jetzt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Der sieht es total anders. Er sagt, dass die Angebote, die vor allem Deutschland immer Russland gemacht hat, dass auch diese starken Wirtschaftsbeziehungen mit Russland und dieses hohe Maß an, wir müssen mit Russland reden über all die Jahre, genau richtig war.
Wir haben ja unsere Wirtschaft abhängig gemacht von Russland, weil wir Russland vertraut haben. Wir haben Russland ja auch aus dem Gefühl der Schuld, 20 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, Dankbarkeit. Russland hat die Wiedervereinigung. Sie waren immer zuverlässiger Lieferant von Energie. Und deswegen war es so wichtig, alles zu versuchen, auf diplomatischem Weg weiterzukommen, sodass wir heute sagen können, wir haben rund um die Uhr, wir haben Wladimir Putin goldene Brücken gebaut und er hat alles abgerissen.
Genau, also es sind sehr unterschiedliche Einschätzungen. Die beiden treffen sich jetzt aber in ihrem Fazit, was jetzt mit der Ukraine geschehen sollte. Also sie sagen beide, die Ukraine braucht jetzt starke Sicherheitsabkommen, eben zum Beispiel einen Eintritt in die NATO, sobald der Krieg vorbei ist. Und Stefanie Babs vor allem sagt, wir brauchen ganz, ganz starke Signale gegenüber Russland. Und das ist das, was die Andrea Bär auch vorher schon gesagt hat, dass die Ukraine eine ganze Reihe an negativen Erfahrungen mit diesen Sicherheitsversprechungen gemacht hat. Und sie sagt ganz klar, das muss sich jetzt ändern. Sie braucht ganz starke Zusagen. Wir stehen an ihrer Seite und wir unterstützen sie auch.
Dann fragen wir doch mal Andrea gleich, wie werden diese Sicherheitsabkommen gesehen? Es sind ja einige geschlossen worden, unter anderem mit Deutschland, mit Großbritannien, mit Frankreich. Was versprechen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer davon?
Also natürlich sind diese Sicherheitsabkommen sehr wichtig, aber die werden ja auch geschlossen, denn eigentlich ist es so eine Art Notlösung und es wird hier trotz allem nur in Anführungszeichen als Brücke in die NATO betrachtet. Denn die Ukraine hätte am liebsten bereits längst eine offizielle Einladung in die NATO gehabt beim vergangenen Treffen der NATO in Vilnius. Stattdessen wurde dann der NATO-Ukraine-Rat gegründet. Da haben hier die Experten gesagt, ja schön, können wir noch ein bisschen reden, aber es bringt uns einfach nicht viel. Wir brauchen einfach eine NATO-Mitgliedschaft. Und diese bilateralen Sicherheitsvereinbarungen mit Dänemark auch noch. Die sind natürlich schon wichtig. Die ähneln sich, soweit ich das überblicke, im Moment auch ziemlich. Also die Armee unterstützen, das Land in die Lage versetzen, künftig Angriffe abzuschrecken. Aber das könnte übrigens kein Land alleine gegen Russland schaffen. Und die Ukraine hofft jetzt wieder auf eine offizielle NATO-Einladung beim Gipfel in Washington. Der wird, soweit im Moment gedacht wird, vermutlich nicht kommen. Und hier gibt es eben immer die Befürchtung, dass man sagt, ja okay, wenn irgendwann die Ukraine militärisch oder und politisch beides zusammen bereit wäre, was im Moment überhaupt nicht der Fall ist, wenn sie aber irgendwann bereit wäre zu Gesprächen, dann gibt es eben die Befürchtung, dass sich sozusagen der Westen diese NATO-Karte in der Hinterhand behält und sagt dann, nee, guckt mal, Ukraine, jetzt könnt ihr dafür in die NATO kommen, wenn ihr dem zustimmt. Und das will die Ukraine natürlich auf keinen Fall, sondern die sagen eben auch, wir müssen Stärke zeigen. Und dazu gehört natürlich auch die militärische Unterstützung, Artillerie, Granaten, Flugabwehr, Kampfjets, moderne F-16, Ausbildung, Kampfdrohnen und. All das braucht die Ukraine, genau wie die Flugabwehr. Das wiederholt ja der Präsident schon fast gebetsmühlenartig. Und was Herr Heusgen gesagt hat, da ist wieder eine Lesart drin, meine ich, die aus meiner Sicht nicht korrekt ist. Diese Wahrnehmung Russland und die Toten des Zweiten Weltkriegs und diese Verbindung immer mit dem Zweiten Weltkrieg, ich finde es prinzipiell richtig. Und wir schauen immer hier in der Ukraine als Korrespondenten, was sind die deutschen Tatorte, wo wir gerade sind. Also das darf man, will ich auch nicht vergessen und ich finde immer einen, egal wo ich bin. Aber die Ukraine und auch die Menschen in Belarus übrigens sagen, hey, die meisten toten Zivilisten waren hier. Und das ist schon wieder die erste Vernebelung aus meiner Sicht. Denn sonst, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, wäre er vermutlich nicht der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz geworden.
Wie hätte Butscha, wie hätte Irpin, wie hätte Mariupol, wie hätte dieser Krieg verhindert werden können? Damit setzt du dich, Christine, in unserem neuen Podcast Die Entscheidung auseinander, der kein Geschichtspodcast ist, sondern nur in den Rückspiegel schaut, um die Gegenwart zu verstehen, zu erklären. Du hast den Podcast entscheidend mitkreiert. Was ist das Versprechen für alle, die ihn abonnieren?
Also wir sind eigentlich dafür alle, die Gegenwart verstehen wollen. Also wir schauen in den Rückspiegel, wie du es schon gesagt hast, aber es geht ganz klar um heute. Und wir sind für alle, die rausfinden wollen, ja, warum leben wir heute so, wie wir leben, die den Sachen auf den Grund gehen wollen. Ich kann mal kurz sagen, wie wir aufgebaut sind. Also wir nehmen uns jeden Monat ein politisches Ereignis vor, in der ersten Staffel eben diesen NATO-Gipfel von 2008 und schauen, wie uns das bis heute prägt. Das können auch mal kleinere Ereignisse sein, wo man erst im Nachhinein merkt, wow, das hat wirklich auch vielleicht Deutschland verändert, manchmal aber auch eben ganz große. Und dann werden wir mehrere Folgen haben und in diesen Folgen graben wir uns dann mit Reportern, mit Experten und mit Leuten, die wirklich dabei waren bei diesen Entscheidungen, in die Folgen bis heute rein. Also wenn man es zusammenfasst, ich würde sagen, wir sind ein historischer Podcast, der aber ein sehr aktueller Podcast ist und die Mischung, die macht uns aus.
Vielen Dank, Christine Auerbach. Vielen Dank an unsere ARD-Korrespondentin Andrea Bär in Kiew und an den Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann, der die Ukraine bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen berät. Danke, dass Sie dabei waren in diesem letzten Dossier Politik. Vielen Dank. Und der angesprochene politische Podcast Die Entscheidung löst das Dossier Politik ab. Dieses war die letzte Ausgabe der Sendereihe. In der Erstausgabe vor etwas über 16 Jahren, die ich auch moderieren durfte, habe ich für die Redaktion folgendes Versprechen abgegeben und ausnahmsweise muss ich mich jetzt selbst zuspielen. Wir werden Zusammenhänge aufzeigen und wollen damit Themen klarer werden lassen, deren Kern von der hitzigen tagespolitischen Debatte oft so umnebelt ist, dass keiner mehr weiß, worum es eigentlich geht. Ich hoffe, wir haben das aus Ihrer Sicht einlösen können. Danke an alle, die über die vielen Jahre dabei mitgewirkt haben. Nicht vergessen, die Entscheidung in der ARD Audiothek zu abonnieren. Und wie immer wünscht eine weiter spannende Radio- und Podcast-Zeit Ingo Lierheimer.